Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zum Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich Thomas Bröker begrüßen. Thomas ist Coach für wahrnehmungsstarke Menschen. Er ist Waldbahn-Ausbildungsleiter und Gründer des Authentic Empowerment Network. Herzlich willkommen, Thomas. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Danke, Kathleen. Und ja, schön da zu sein.
Ja, das ist richtig schön, dich zu sehen vor diesem Wald. Ich liebe auch Wald und ich liebe Waldbaden und wir werden heute noch ganz viel Möglichkeit haben, darüber zu reden. Aber ich wollte dir erstmal erzählen, wie ich dich kenne. Und zwar eine Kongressteilnehmerin hat gesagt, dass du unbedingt zu diesem Konflikttransformationskongress dazuhörst, weil du einfach dich Menschen dabei hilfst, du sagst immer selbst, die Gedanken und Gefühle haben, ja, und irgendwie haben wir das ja alle und manchmal auch wieder nicht, weil irgendwie haben wir viele Menschen sich irgendwie vergessen zu fühlen, habe ich manchmal das Gefühl, ja. Und meine erste Frage geht so in diese Richtung zu dir. Wie war das bei dir im Leben? Wann hast du da ein anderes Bewusstsein bekommen oder warst du schon immer so ein aus dem Herzen sprechender Mensch gewesen? Vielleicht kannst du da einfach mal so berichten, welche Situationen es in deinem Leben gab, wo du einfach so ein bisschen den Schalter umgestellt hast und da einfach auf diesem bewussten, authentischen Weg dich begeben hast.
Gerne. Und ja, ist eine spannende Frage. Also solange ich denken kann, wusste ich, es ist mehr als das, was mir hier gezeigt wird.
Mhm.
Und war dann quasi so die Frage an mein Umfeld, vielleicht mit 3, 4, 5, keine Ahnung, so, worum geht's hier? Wie funktioniert das Leben? So voller Freude und Begeisterung. Und dann wurde mir gesagt, naja, geh zur Schule, krieg einen Job, dann irgendwann Rente und dann kannst du deinen Lebensabend genießen. Und da bin ich dann so ein bisschen in die Rebellion gegangen und habe mir gedacht, nee, und wenn es mir niemand sagen soll, dann finde ich es halt selber raus. Habe mich dann angefangen, auf den Weg zu machen. Angefangen mit der Kinderbibel, dann Richtung Feng Shui und Tai, oder wie heißt es? Ja, so Qi als die Lebensenergie. Und das ging dann immer weiter über Psychologie, Neurobiologie, Quantenphysik. Also nicht alles auf einmal, aber ne, so über die letzten Jahrzehnte. Nur dann kam das Leben dazwischen und Schule und der ganze Kram. Und mit 20 war ich am Ende meines Studiums, Film und Fernsehen. Und dachte, jetzt muss ich halt irgendwie, jetzt gibt es keinen Freiraum mehr, jetzt muss ich erwachsen werden. Jetzt hört der Spaß auf, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und der hat mich dann recht schnell in einen Burnout gebracht. Das heißt, ich habe versucht, den Anforderungen und den Erwartungen, von denen ich dachte, dass sie existieren, ja, gerecht zu werden und irgendwie in so eine winzig kleine Box zu passen. Und man sieht es nicht, ich bin 2,5 Meter groß, Linkshänder und ja, wahrnehmungsstark oder früher hieß es hochsensibel. Ich mag diesen Begriff nicht so gerne, können wir vielleicht auch mal drauf eingehen. Das heißt, ich habe einfach in meinem Leben irgendwo reingepasst von Natur aus. Ich musste schon immer schauen, wie kann ich es so machen, dass es für mich funktioniert. Und es ist oft erstmal anstrengend, wenn man nicht in diese Box passt. Und gleichzeitig ist es halt unglaublich befreiend. Weil mit jedem Schritt, den ich dann in meine Richtung gegangen bin, wurde es für mich stimmiger. Das heißt, so das Grundlevel an Energie ist gestiegen, weil ich gemerkt habe, ich bin einfach ich, es tut einfach gut. Und genau, das heißt, so der richtige Startschuss war dann mit Beginn meines Burnouts, wo ich gemerkt habe, irgendwas ist hier komisch gelaufen. Gegen mich selbst zu kämpfen hat nicht funktioniert. Dann bleibt wohl leider nur noch eine Option. Ich muss mich selbst annehmen. Ich muss herausfinden. Und da war auch das Thema, wer bin ich überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Was will ich? Überhaupt keine Ahnung. Und es war wirklich, ja, Todesangst, die aufkam für ein paar Anteile in meinem Verstand. Aber ich habe dann gesagt, okay, wenn ich sterben soll, dann ist es so. Ich will die Wahrheit nicht vor mir herschieben. Ich will es herausfinden. Entweder ist es möglich, ich zu sein und zu leben, oder dann gehe ich halt bald drauf. Also das war so die Ich bin schon immer ein bisschen radikal gewesen, um zu sagen, wenn schon, dann richtig. Und ja, zu meiner Überraschung bin ich nicht gestorben und sitze nicht unter einer Brücke, weil das waren natürlich die ganzen Geschichten, die in meinem Kopf sich abgespielt haben, sondern es wurde, wenn auch teilweise echt harte Herausforderungen, immer leichter und leichter. Oder ich würde es lieber so formulieren, dass das Gewicht, was ich auf meinen Schultern tragen konnte, oder wie wenn man ins Fitnessstudio geht, ne, dass man wird durch das Training immer besser und kann immer mehr Gewicht stemmen. Und dann wird das neue Gewicht irgendwann langweilig und man sagt, ich brauche eine größere Herausforderung. Und gleichzeitig, wenn man dann wieder in den Alltag geht, merkt man, wow, ich habe viel mehr Kraft, ich kann viel mehr machen. Das heißt, diese Herausforderung bleibt bestehen. Und das ist, glaube ich, auch das lebenslange Lernen. Und das tut uns gut zu wachsen und herausgefordert zu werden, weil das macht uns lebendig. Und gleichzeitig ist es schön zu sehen, dass dann das Leben einfach leichter wird, wenn man mehr Kraft hat, wenn man mehr in sich ruht, wenn man mehr mit sich selbst verbunden ist.
Ja, also ich gehe total in Resonanz, wie du das sagst und wie du auch deine Erlebnisse in deinem, wo ich sage, das Leben, du bist ja noch relativ jung, ja, wie du das schon im Zeitraffer alles erlebt hast, was ich eigentlich in den ersten 50 Jahren erlebt habe. Und als ich weiß ja nicht, vielleicht kannst du noch mal berichten, als du dann so für dich entschieden hast, das ist es nicht. Ich will mein Leben leben. Hattest du da eigentlich auch im Außen Widerstand, dass Menschen dich dann gezogen haben, dass du nicht deinen Weg gehst? Und was hast du da gemacht, wenn das so war? Oder haben die dich alle unterstützt, deine Freunde, deine Eltern, die ja vorher eigentlich ein anderes Leben im Kopf hatten für dich?
Ich würde sagen, es war schon unterstützend. Neutral bis unterstützend, so würde ich es mal nennen. Also sehr herzlich, auch natürlich das Beste für mich wollend. Und ist ja auch so, gerade das Thema Eltern, unsere Eltern wollen immer das Beste für uns. Die Frage ist, was haben die wiederum an Altlasten mitbekommen von ihren Eltern oder vielleicht von 1000 Generationen davor, was natürlich unbewusst mit reinspielt. Das heißt, bewusst war eine sehr große Unterstützung da, wofür ich unendlich dankbar bin. Und gleichzeitig war es ja auch, sag ich mal, aus psychologischer Sicht, dieser Lösungsprozess zu sehen, aha, es war quasi der Versuch, wenn ich das so mache, wie meine Eltern gelebt haben, wie die aufgewachsen sind, was die für richtig halten, dann geht es mir gut. Und dann zu merken, nee, das funktioniert nicht, ich muss ich werden. Also der Schritt ist, das loszulassen, in meine eigene Kraft zu kommen und schauen, wie möchte ich mein Leben gestalten. Und dann auch zu merken, das ist gar kein Konflikt, so die Verbundenheit und die Freiheit, das hat alles nur in mir passiert, existiert. Das heißt, ich vermute mal, von meinem Umfeld habe ich größere Unterstützung bekommen, als ich sie mir selbst gegeben habe, weil ich weiß nicht, ob ich es alleine geschafft hätte, da rauszukommen. Also es war unglaublich wichtig. Einige Jahre wirklich habe ich enorm viel Unterstützung gebraucht, weil einfach diese Ängste so heftig waren. Ja, und auch das mitzubekommen, wie eigentlich wir selbst es sind und in uns, die uns selbst fertig machen. Also das ist eigentlich der Hauptkonflikt. Und dann bestätigt sich das natürlich oft durch Projektionen im Außen oder dass wir genau die richtigen Leute anziehen, die uns das bestätigen. Also ich, jetzt im Nachhinein kann ich sehen, eigentlich war es meine eigenen Erwartungen an mich selbst. Klar habe ich sie irgendwo aufgeschnappt, aber ich dachte, ich muss in diese Box passen. Ich habe nicht gesagt, da gibt es Boxen und die meisten Menschen passen rein. Ist nichts für mich, ich mache mein eigenes Ding. Sie hätten wahrscheinlich alle gesagt, super cool, schön, dass du das machst. Oder die meisten hätten das wahrscheinlich begrüßt. Auch die Menschen, die spüren, wow, das ist authentisch, fühlt sich gut an. Also für dich passt es, für mich nicht.
Und was würdest du den Menschen da empfehlen, wenn sie da noch nicht so klar sind im Inneren? Ja, weil das ist ja schon so, wenn ich im Inneren nicht klar bin, ziehe ich doch Menschen an, die auch meine Zweifel noch verstärken und die eigentlich auch sagen, nee, du kannst doch nicht jetzt an dich denken. Du bist ja dann, was ist denn das Selbstliebe? Das ist ja egoistisch und du hast ja deinen Beitrag zu leisten, zum Beispiel in der Familie. Du musst dich jetzt um deine Eltern kümmern oder um das kümmern, das kümmern. Und du musst doch arbeiten gehen und Geld verdienen und du kannst dich doch nicht selbstständig machen, das ist doch Risiko. Da sind ja so diese eigenen Gedanken unfraglich, das sind die eigenen, die man aber draußen hört. Und wenn man selbst scheinbar denkt und draußen hört, da denkt man, das ist wahr. Und trotzdem ist das Gefühl da, aber ich fühle mich, das macht mich traurig. Und manche
Ja.
spalten das Gefühl ja sogar noch ab und fühlen gar
Ja.
nichts dann mehr. Und was ist denn da der Schlüssel? Wie kann ich da einfach aus diesem Konflikt rauskommen?
Zwei ganz wichtige Punkte. Erstens, den Menschen, wo du das Gefühl hast, die können nichts damit anfangen, nichts davon erzählen. Weil das triggert natürlich deren Ängste.
Ja.
Und oft suchen wir, gerade am Anfang, suchen wir Unterstützung und Anerkennung auch.
Ja.
Und das ist völlig normal zu sagen, da wächst so ein zartes Pflänzchen und ich brauche da Unterstützung.
Ja.
Und wenn ich mich dann rauswage und das mit jemandem teile, der sage, was ist das für eine scheiß Idee, dann stirbt dieses, oder dann geht dieses kleine
Verunsichert, ist man
Pflänzchen,
verunsichert.
Genau, vielleicht schnell kaputt und dann lässt man es sein und merkt, oh, okay, ich lasse es, bitte nicht nochmal attackieren. Das heißt, ganz wichtig, einfach den Menschen, wo man das Gefühl hat, die können nichts damit anfangen, einfach nichts davon erzählen, weil die brauchen es nicht wissen. Zumindest anfangs vielleicht nicht. Und gleichzeitig sich ein Umfeld suchen, was das unterstützt und toll findet. Und das ist super, super wichtig. Ist ähnlich wie Fitnessstudio. Wenn man vielleicht eine Familie hat, die nicht so sportlich ist und man sagt, ich würde gerne Sport machen, sobald man sich andere Menschen sucht, die das toll finden, einfach egal in welcher Form, einfach eine Gruppe von Menschen. Und man hat dieses Commitment auch, dass man sagt, wir machen einmal die Woche zusammen Sport, wir unterstützen uns gegenseitig, ist das was komplett anderes. Also in der Gruppe kann man Sachen erreichen oder kommt auch an seine Grenzen und hinüber, wo man alleine schon längst aufgegeben hätte. Und wenn dann dieses Pflänzchen gewachsen ist und man merkt, wow, ich fühle mich stabil darin, dann kann ich auch anfangen, mit meinem bisherigen Umfeld zu teilen. Und wenn ich, dann bin ich schon stabiler. Und wenn ich dann merke, da kommen komische Reaktionen, dann weiß ich, okay, mit dem brauche ich nicht mehr drüber reden. Aber bei manchen kommt dann vielleicht sogar Offenheit und die sagen, wow, das finde ich super, dass du dich das traust, ich könnte das nie. Und dann denken wir uns, spannend, weil vor 3 Monaten dachte ich dasselbe. Und dann merken wir auch diesen Kontrast von mein altes Umfeld, worin die leben und das wohlwollend, und dann diese Gruppe, mit der ich unterwegs bin, wo ich über ganz andere Themen sprechen kann, wo Austausch stattfindet, wo Inspiration ist, oder? Und wo es einfach dieses Gegenseitige, wir haben eine Gemeinsamkeit, wir unterstützen uns, wir sind auf dem gleichen Weg und es macht unglaublich viel Spaß.
Ja.
Und dann ist es leicht, weil, und das kann man echt nicht unterschätzen, weil mit Willenskraft kommen wir nur sehr begrenzt weit. Stell dir vor, du möchtest abnehmen und du lebst in einer Bäckerei, in der Backstube. Du wachst morgens auf, riechst den Duft von frischem Kuchen. An deinem besten Tag in der Bäckerei schaffst du es vielleicht morgens aufzustehen, rauszugehen, zum Supermarkt zu gehen und dir einen Apfel zu kaufen. Stell dir jetzt mal vor, du bist auf einer einsamen Insel und es gibt nichts als frisches Obst und Gemüse. Und so auch nicht direkt vor deiner Haustür, sondern du musst immer einen Berg hochsteigen. So, sagen wir mal 200 Höhenmeter. Da sind die ganzen Bananenplantagen und Mangos und das Ganze, ne, gibt es vielleicht sogar kostenlos. Und der einzige Weg, wie du zu deinen Freunden kommst, ist, da gibt es diese schönen kleinen Wege am Strand entlang. Das heißt, es ist immer so ein paar hundert Meter laufen. Das heißt, der schlechteste Tag auf dieser Insel wird 100-mal besser sein als der beste Tag in der Bäckerei. Und das heißt, das, was man mit Willenskraft erreichen kann, ist eine Veränderung des Umfeldes. Zu sagen, ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an oder ich suche mir eine Community an gleichgesinnten Menschen, das kann ich mit Willenskraft machen. Und verankere mich da. Und dann bin ich drin. Und dann passiert vieles von alleine, was sonst in der Bäckerei vielleicht unglaublich viel, was nie passiert wäre wahrscheinlich.
Ja.
Und das ist die Einfachheit auch, ne? Das macht Spaß. Das ist,
ja. Ja. Ey, Thomas, das ist so witzig, weil genau das will ich gerade. Ich will auch gerade abnehmen, ja. Und dann denke ich immer, oh, Mensch, was ich muss. Aber du hast recht. Und weil du auch so sagst, du bist Coach für empathische Menschen. Ich finde ja auch immer, gerade für empathische Menschen ist es so schwer, im falschen Umfeld seine eigenen Ziele zu erreichen oder seine Herzenswünsche, weil die spüren ja auch noch so, wie die traurig sind, wenn man nicht das komische Essen isst. Ne? Also ich war am Wochenende auch in einem, und da gab es Käse und ich bin eigentlich gerade vegan und dann dachte ich so, ach naja, ich esse jetzt einfach, ist doch egal. Ne? So, weil man will ja den anderen auch nicht, also gerade in meiner Familie wird sozusagen, Essen ist immer mit Liebe verbunden. Wenn du mein Essen nicht isst, liebst du mich nicht. Und das spüre ich natürlich. Ich möchte es ja nicht traurig machen. Ja? Also da ist es wirklich besonders wichtig, auch ein Umfeld zu haben, wo es auch wirklich aus dem Herzen dann diese Veränderung mitgegangen wird. Ne?
Absolut. Das ist auch ein spannendes Beispiel, weil mir ging es genauso. Ich war am Wochenende auf einem Event und vorher war ein Freund zu Besuch. auf diesem Event, ich habe einfach die ganzen, da gab es so schöne Sachen, so Süßigkeiten und so kleine Macarons, habe ich gelernt, heißen diese Dinger. Ich habe bestimmt 30 Stück davon gegessen. Mit jedem ging es mir schlechter und trotzdem, ich konnte nicht aufhören. Normalerweise, wenn ich aufstehe zu Hause, es existiert kein Zucker in unserem Haushalt. Das heißt, es stellt sich gar nicht die Frage, ob ich Zucker esse oder nicht, weil ist nicht da. Und so trinke ich immer meine Smoothies, bin super happy damit. Und ich müsste aktiv zum Supermarkt gehen, eine halbe Stunde Zeit aufwenden, um mir dann irgendwas zu kaufen, was mir nicht gut tut. Und bis ich dann beim Supermarkt bin, überdenke ich die Entscheidung und sage, vielleicht mache ich einfach nur einen Spaziergang und komme zurück. Also ne, deswegen dieser Punkt, dieser eine Punkt, vielleicht, wenn das der Punkt ist vom Interview, was jemand mitnehmen kann, einfach nur das Thema Umfeldveränderung ist mit das Wichtigste, um uns langfristig nachhaltig zu verändern. Ein Umfeld zu finden, das uns unterstützt.
Genau. Und da geht es auch um Energien, ne? Auch hochschwingendes Umfeld, dass du wirklich wieder diese Kraft hast, da zu gehen. Und auch Energien, vielleicht können wir gleich mal auf den Wald eingehen. Das ist mein Umfeld hier, wo ich mich wieder aufschwinge, ja? Und welche Erfahrung hast du? Ich meine, warum gehst du in den Wald, um dieses Interview zu machen? Was bedeutet für dich der Wald?
Für mich bedeutet der Wald Freiraum, also auch weil ich mein Umfeld mitbekomme und hier kann ich mich einfach ausbreiten. Ich habe das Gefühl, ich brauche sehr viel Raum und hier weiß ich einfach, im Umkreis von 500 Metern mindestens ist kein anderer Mensch hier. Ich kann auch, wenn ich brainstorme oder wenn ich am Ideenentwickeln bin für neue Projekte, ich kann die quasi einfach hier überall im Wald platzieren und den Raum geben. Und das ist was komplett anderes, als wenn ich in so einer kleinen Wohnung bin und vielleicht so ein kleines Stückchen Papier habe und denke, jetzt müssen da meine Ideen draufpassen. Und gleichzeitig finde ich es auch sehr, sehr spannend, weil die meisten Menschen kennen das, glaube ich, gar nicht, was, wenn man sich in den Wald setzt, so wie ich jetzt hier sitze, erst wenn die Vögel noch so aktiv sind, dann denke ich mir, wie schön die Vögel zwitschern.
Gerade jetzt,
Was
ne?
ist das?
Das ist jetzt richtig stark. Früh die Vögel zwitschern, fängt immer im März an.
Genau, und wenn man in den Wald geht, wenn die auf einen reagieren, sind das Warnrufe. Das heißt, was die meisten Menschen nur erleben als Vogelgezwitscher, ist das, wenn die sagen, Achtung, Achtung, da kommt jemand. Und wenn ich hier 20 Minuten sitze, das ist so lange, wie der Wald braucht, um sich wieder zu beruhigen. Und das ist nochmal was komplett anderes. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, sich einfach mal eine halbe Stunde an einen Baum zu setzen. Nicht nur einen Waldspaziergang machen, das ist schon toll. Ich sage immer gerne, ein Waldspaziergang ist wie morgens kalt duschen. Waldbaden ist wie so ein Wohlfühlbad oder so eine Wellness-Oase oder einen Saunagang. Aber dann ändert sich wirklich die Atmosphäre des Waldes. Und inzwischen ist es so, ich kann 5 Minuten, bevor entweder ein Fuchs vorbeikommt oder ein anderer Mensch oder ein Reh, weiß ich Bescheid darüber. Weil ich inzwischen gelernt habe, wie die Vögel reagieren, bei welchem Lebewesen. Und manchmal kommt dann einfach der Impuls, wow, jetzt soll ich aufstehen und ein bisschen weiter vom Wegrand weggehen. Dann mache ich das und ja, 5 Minuten später kommt ein Mensch mit Hund vorbei. Und ich habe dann in dem Moment halt keine Lust auf Smalltalk oder kurz Hallo zu sagen, sondern will meine Ruhe haben. Das andere, wann anders ist es so, ich merke, oh, irgendwas kommt, dann schaue ich und dann ist da vielleicht ein Reh oder ein Fuchs. Und diese Verbundenheit mit der Natur, ich dachte auch erst, also hätte ich das vor ein paar Jahren mich selbst reden hören, hätte ich gesagt, das ist ja völlig irre, wie soll das denn gehen? Ja, aber ich denke mir, das ist einfach, es ist ja nicht mal bewusst, sondern ich habe dann einfach Erfahrungen gesammelt von, wenn sich sowas anfühlt, die Vögel so klingen, dann kommt ein Mensch, wenn es anders klingt, kommt ein Fuchs. Und es ist eher so ein unbewusstes Lernen und kommt einfach aus dem Herzen, aus der Verbundenheit. Also ich nehme das nicht wahr, wenn ich gestresst bin. Und so finde ich es dann auch nicht verwunderlich, dass die meisten Menschen im Wald kaum Tiere sehen, weil die wurden schon längst gewarnt. Die wissen, wann sie unsichtbar sein wollen. Und ich habe dann so Situationen, wie einmal lag ich in der Hängematte und ein Reh mit seinen Kitzen hat 2 Meter von mir entfernt sich hingelegt. Die Kitze haben gespielt, haben sich gegenseitig geputzt und erkundet. Und also wirklich wortwörtlich 2 Meter. Und ich lag einfach da und habe denen zugeschaut beim Spielen, beim Rehsein. Und das sind dann so Momente, das ist auch eine Antwort auf die Frage, warum dieses Interview im Wald. Und ne, ist kein Greenscreen. Ich bin hier tatsächlich im Wald. Es ist einfach so schön. Also im Wald brauche ich so wenig, um glücklich zu sein. Und auch alles an Ablenkungen fällt weg, was ich, wenn ich zu Hause bin oder zu lange in der Stadt unterwegs oder gestresst bin, dann greife ich auch manchmal abends zu YouTube und schaue mir irgendwas an, weil ich den ganzen Tag im Wald war oder wenn ich mit mir im Reinen bin, dann brauche ich das nicht. Dann ist es wirklich so, den gesamten Abend, also normalerweise sage ich so, nach der Arbeit kommt das Handy weg und keine Bildschirme mehr, bis ich ins Bett gehe. Da sehe ich, wie stark das davon abhängt, wie sehr ich mit mir selbst im Kontakt bin.
Wie lange bist du dann im Wald, wenn diese Entspannung, diese Ruhe eintritt? Ist das eine längere Zeit oder reicht manchmal eine halbe Stunde?
Halbe Stunde reicht auf jeden Fall. Oder würde ich auch jedem empfehlen, der sagt, ich habe jetzt nicht so viel Zeit oder vielleicht auch mit Kinderjob und so weiter. Das lohnt sich ja nicht, wenn ich nicht mindestens 3 Stunden habe. Nein, schon 5 Minuten lohnen sich. Und da eine Übung, die ich sehr empfehlen kann, ist einfach, sich wirklich an einen Baum setzen oder stellen und die Augen schließen oder am besten eine Augenbinde nehmen. Man kann sich auch einen Timer auf 5 Minuten stellen. Der Entspannungseffekt ist wie eine Dreiviertelstunde bis Stunde, die man im Wald verbringt oder sich entspannt. Wirklich ausprobieren. Ist unglaublich faszinierend. Genau, aber bei mir ist es so, im Sommer gehe ich dann morgens in den Wald, vielleicht so um 9, nehme mein Frühstück mit, habe auch ein Sportgerät für unterwegs, habe meine Powerstation, Campingstuhl, Laptop, kommt alles hinten ins Auto rein und teilweise abends um 18 Uhr gehe ich dann wieder nach Hause, hatte ein paar Zoom-Gespräche, habe mit Kunden gesprochen, habe an Projekten gearbeitet, Videos aufgenommen. Also den ganzen letzten Sommer war ich eigentlich mehr oder weniger im Wald. Hab mein mobiles Tonstudio teilweise dabei. Ich mache auch Entspannungsmusik und Binaural Beats. Das heißt, auch das findet im Wald statt. Und das macht natürlich eine ganz andere Qualität, als wenn ich in so einem schallisolierten Tonstudio sitze, ne, mit Neonlicht. Das, ja, also es fließt einfach was anderes in die Musik ein. Und manchmal übernachte ich auch im Wald. Das ist mit am schönsten. Hängematte, eine laue Sommernacht. Hängematte ist cool gegenüber Zelt. Erstens ist erlaubt, soweit ich weiß. Und zweitens gibt es ein anderes Sicherheitsgefühl. Weil, also ich habe keine Angst vor irgendwelchen Tieren, aber ich denke mir, wenn so ein Wildschwein mal dahergerast kommt, also mein Körper fühlt, also so eine biologische Angst, die dann kommt. Bin ich hier sicher? Es könnte ein Wildschwein kommen. Sieht das mein Zelt? Ich weiß es nicht. Wenn ich eine Hängematte bin und ich bin halt recht groß, das heißt, ich kann die recht hoch hängen, dann weiß ich, kommt so ein Schwein angerast, das rennt einfach unter mir durch, das stört mich nicht mal. Dann kann ich sogar vielleicht streicheln, wenn es kommt. Nein, Scherz. Würde ich, glaube ich, nicht machen.
Ja. Also das ist ja dann so eine wie Tiefenentspannung und ich kann mir vorstellen, dass alles, was so an Themen sind, an Problemen oder an Konflikten, bekommt auch eine ganz andere Dimension im Wald, so wie eine Metaperspektive. Also man ist nicht mehr so mittendrin, sondern das könnte ja auch eine Möglichkeit sein, mit so einer Situation umzugehen. Wie du sagst ja so, du hast da viele Tools dafür. Ist das ein Tool für dich in deiner Arbeit?
Und man könnte es auch bezeichnen, als dass es ein Umfeldwechsel. Also auch auf das, was wir vorher gesagt haben. Zwar, wenn ich in einer angespannten Situation bin, in einem Konflikt, ich kann den Konflikt nicht aus dem Konflikt heraus lösen, oft. Also später, wenn man bestimmte Tools hat, dann ist es möglich. Aber erstmal ist es so, stell dir vor, du fährst mit 120 über die Autobahn und dann kommt da irgendwie so ein bisschen Rauch raus aus dem Motor. Was wir nicht machen, weil es funktioniert nicht, ist im fahrenden Auto auf die Motorhaube klettern, die öffnen und versuchen, den Motor zu reparieren. Das wäre Wahnsinn. Aber das versuchen wir oft in Konflikten zu machen. So, ich bin getriggert, mein Gegenüber auch und je länger wir reden, desto schlimmer wird es eigentlich. Das bringt nichts, das führt zu nichts. Das heißt, wir verursachen eher wahrscheinlich noch einen Motorschaden. Ne? Wenn wir dann einen Schraubenzieher nehmen und nicht machen, wenn der Motor läuft. Erstmal von der Autobahn abfahren, den Motor abkühlen lassen, ganz wichtig. Und wenn man dann den Deckel öffnet, dann sieht es vielleicht schon ganz anders aus. Und man findet die Ursache schneller. Das heißt, im Wald bedeutet es für mich, ich komme runter, die Emotionen legen sich, die emotionale Ladung. Und dann kann ich schauen, was liegt eigentlich dahinter. Und das auch in einem Raum, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich nicht verteidigen. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich verteidigen, dann schieße ich zurück.
Ja.
Oder ich ziehe mich zurück und sage gar nichts mehr. Ne, das ist einfach menschlich. Oder ich schaffe es zu sagen, was mir wichtig ist, aber das ist dann eine spätere Das kommt dann vielleicht später, wenn man gelernt hat, ich darf da sein und auch wenn jetzt ein Angriff kommt, das macht mir nichts, weil ich fühle mich so sicher in mir, ich sage trotzdem, was mir wichtig ist und habe dann vielleicht die Kapazität, meinem Gegenüber zuzuhören. Aber das ist eher Richtung, habe ich einige Jahre dran gearbeitet, um dahin zu kommen. Das heißt, erstmal lieber in den Wald gehen, zu sagen, auch das Handy bleibt zu Hause oder im Auto, weil sonst weiß man genau, was passiert. Dann läuft man scrollend und swipend durch die Gegend und das bringt auch nicht viel. Und dann sich einfach zu erlauben, mit diesem Konflikt mal da zu sein und zu schauen, was brauche ich? Weil alle Konflikte, meiner Erfahrung nach, entstehen überhaupt deswegen, weil es einen Bedürfniskonflikt gibt. Oder Konflikte sind Bedürfniskonflikte. Wir wollen etwas und haben das Gefühl, mein Bedürfnis wird nicht gesehen und jemand anders will was anderes. Oder wir glauben, das passt nicht zusammen. Entweder oder. Ja? Entweder Liebe oder Freiheit. Oder entweder ich habe einen festen Job und Sicherheit oder ich mache mich selbstständig und dann, hui, weiß ich nicht, ne, dann bin ich frei, aber nicht mehr sicher. Und das sind die inneren Konflikte, die wir in uns tragen, die sich dann im Außen zeigen. Und das ist super wichtig zu verstehen. Und deswegen ist es so wichtig, in den Wald zu gehen, weil dann kann ich schauen, was brauche ich gerade? Ich fühle mich nicht verstanden vom Gegenüber. Verstehe ich mich denn selbst gerade? Dieser Anteil, der sich gerade meldet, höre ich dem zu? Bin ich bereit, dem Raum zu geben? Oder denke ich, der dürfte gar nicht da sein? Oder habe ich das Gefühl, er darf nicht da sein und denke deswegen, ich muss jemand anders angreifen, weil ich werde ja sowieso darin abgelehnt. Und dann zu merken, eigentlich mache ich das alles mit mir selbst. Der Gedanke, ich darf nicht damit da sein, ich denke das. Und dann habe ich einen Spielpartner, mit dem ich das ausprobieren kann, ne, der sich als Reflexion davon im Außen zeigt. Aber in dem Moment, wo ich mir erlaube, mein Bedürfnis zuzulassen, und zum Beispiel zu sagen, wow, ich fühle mich gerade nicht sicher in diesem Konflikt. Ich habe das Gefühl, du greifst mich an und ich fühle mich, dass ich mich schützen muss. Allein das dann auszusprechen, und ne, das sind die späteren Stufen, sage ich mal, kann dazu führen, dass sich das Ganze entspannt. Oder dass man dann auch überhaupt zuhören kann und sagen, also ich hätte gerade nicht so viel Lust auf Anschreien. Wie geht's dir? Wollen wir mal schauen, was brauchst du gerade? Was brauche ich gerade? Und dann löst sich der Konflikt. Oder stell dir vor, in einer Bar, 100 Leute sind friedlich, einer hat ein bisschen zu viel getrunken, fängt an rumzupöbeln. Die meisten gehen auf Hilfe, was passiert da? Angst, Anspannung und dann Gegendruck aus der Angst heraus. Führt wahrscheinlich dazu, dass der Konflikt eskaliert. Wenn man entspannt ist und ne, wenn man im Herzen entspannt ist und merkt, okay, da ist gerade jemand, wahrscheinlich hat er ein Bedürfnis. Sonst würde der nicht pöbeln. Wenn wir alles haben, was wir brauchen, sind wir friedlich. Dann entspannen wir uns. Dann öffnet sich die Wahrnehmung und dann ist es uns wieder wichtig, für andere da zu sein. Es ist nur, wenn ich nicht aufs Klo gehen kann, Hunger habe und nicht geschlafen habe, da kann ich echt biestig sein. Da bin ich mit mir selbst nicht gerne in einem Raum. Passiert jetzt äußerst selten, aber mir reicht schon, wenn ich schlecht geschlafen habe. Das ist ein Albtraum für alle. Es macht keinen Spaß.
Ja.
Also es ist einfach nur, weil ein Bedürfnis zu kurz gekommen ist. In dem Moment, wo ich ausgeschlafen bin, bin ich wieder komplett friedlich. Das heißt, gehen wir zu diesem Menschen in der Bar, legen ihm eine Hand auf die Schulter und fragen, was brauchst du gerade? Sagt der vielleicht, wenn er sich angenommen fühlt, und das ist der Schlüssel, mir geht's einfach scheiße, meine langjährige Partnerin hat sich von mir getrennt und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich bin einfach traurig. Es kann sein, dass die ganze Aggression einfach abfällt und der Mensch in Tränen ausbricht. Weil eigentlich das Bedürfnis nach Nähe da war. Und das Gefühl von, ich werde abgelehnt, führt zur Aggression, ne, Projektion, andere lehnen mich ab, nicht nur meine Ex-Freundin. Bleibt mir alle weg, um diesen Schmerz nicht zu spüren. Und wenn dann jemand da ist und sagt, hey, ich sehe dich, was brauchst du gerade? Ne? Kannst das Herz aufbrechen und dann kommt das zum Vorschein, was wirklich da ist. Und dann entspannen sich auch die 100 Leute drumherum und merken, unser Sicherheitsbedürfnis ist wieder befriedigt. Und das ist so ein Schlüssel, der, glaube ich, unglaublich wichtig ist, das Thema Bedürfnisse und zu verstehen, dass jeder Gedanke, den wir haben, jedes Gefühl, jede Entscheidung, die wir treffen, jede Handlung, alles, was wir tun, machen wir, weil Bedürfnisse darunter liegen. Wenn ich kein Bedürfnis habe, sitze ich glücklich im Wald und mache gar nichts mehr. bis das Bedürfnis kommt, vielleicht was anderes zu leben und sagen, jetzt möchte ich kreativ sein. Aber dann passiert es im Flow. Dann ist es keine, dann gibt es gar keinen Unterschied mehr zwischen ich mache jetzt was aktiv oder ich sitze hier. Es ist mehr ein Geschehen lassen. Weil das ist nur Angst, die dann oft kommt. Ja, wenn alle meine Bedürfnisse erfüllt sind, dann sitze ich ja nur noch rum und tue gar nichts. Denken wir oft. Weil wir es oft nur gelernt haben, aus Negativmotivation heraus Dinge zu tun. Aber Kinder machen, also es ist mehr wie Kinder werden. Ja, Kinder haben alles, wenn Kinder haben, alles haben, was sie brauchen, spielen sie den ganzen Tag. Und das ist der Punkt. Wenn Konflikte sich lösen, weil wir die Bedürfnisse darunter erkennen, dann kann das Leben wieder Spiel werden. Und miteinander gestalten und Spaß haben und lernen und
Und nochmal auf den Wald zurückzukommen, der Wald hilft uns da einfach zum einen in der Achtsamkeit, aber zum anderen auch, um uns wieder aufzufüllen, dass wir mehr in der Zufriedenheit sind, also ne, dieses Glücklichsein wieder erleben können. Also ich habe mich jetzt mal so reingefühlt, wenn ich in den Wald gehe, bis jetzt bin ich da immer gegangen und habe mich gedanklich mit den nächsten Speakern auseinandergesetzt oder mit irgendwelchen Problemen in der Familie. Das hat mir schon geholfen, einfach energetisch wieder aufzutanken. Ich habe aber jetzt überlegt, was ist denn Waldbahn? Waldbahn ist ja noch was ganz anderes, ne? Dass man sich wirklich hinsetzt und vielleicht mal gar nicht denkt und nur fühlt, was geht um mich herum. Ne? Diese Achtsamkeit und dieses diesen Einklang mit der Natur zu sein. Ne? Weil das ist ja auch so mein Kongressthema. Ne? Was hilft mir das beim Menschsein und in diese Stärke zu kommen, die du gerade beschrieben hast mit diesem Menschen, der dort Krawall gemacht hat. Ne? Und welche Kompetenz brauche ich? Das ist ja doch eine Zufriedenheit mit mir und mit der Welt, um Einklang zu sein. Also deshalb, ich habe mir jetzt nochmal so überlegt, Waldbaden, wie mache ich das konkret? Ich setze mich hin, denke ich was oder denke ich nichts, ne? Oder höre ich auf die Natur, bin ich achtsam? Vielleicht kannst du mir uns da nochmal so ein paar Tools oder Werkzeuge sagen, dass wir das dann noch richtig machen.
Ja.
Wir wollen ja immer alles richtig machen.
Ja. Gerne, genau. Und auch so ein bisschen Struktur kann tatsächlich
Struktur,
sehr gut sein.
Struktur, genau.
Ja, einfach zu wissen, ich gehe denn mal, was mache ich denn da jetzt konkret? Genau, der erste Punkt wäre wirklich, sich die Augen einfach zu verbinden oder sich einfach einen Platz zu suchen, der einen anspricht und zu sagen, ich setze mich einfach mal an diesen Baum. Vielleicht lasse ich mich auch leiten, vielleicht sage ich einfach, ich habe das oft, wenn ich gestresst bin, dann denke ich, welcher Baum, ich finde nicht den richtigen, sage ich mir, okay, vielleicht ist es gar nicht wichtig, welcher Baum. Ich spüre das gerade nicht. Ich nehme jetzt den hier. Dann kommt oft auch innerer Widerstand. Dann muss ich ja zur Ruhe. Okay, ich setze mich da jetzt einfach hin. Dann die Augen verbinden. Man kann sich den Timer stellen auf zum Beispiel 5 Minuten. Oder natürlich noch besser, wenn man das Handy im Auto gelassen hat, einfach zu sagen, vielleicht hat man eine Uhr. Ich probiere einfach mal aus, wie das ist. Schau vielleicht vorher auf die Uhr, lass es mal wirken und schau dann danach nochmal. Und bin dann vielleicht überrascht, wie viel oder wie wenig Zeit vergangen ist. Manchmal ist es so, man hat das Gefühl, eine Stunde ist vergangen und dann schaut man auf die Uhr, das waren 2 Minuten? Genau, das ist so eine gute Ankommensübung, weil die auch sehr, sehr schnell aus dem Alltag in die tiefen Entspannung führt. Hintergrund ist, wir nehmen sehr viel über unsere Augen wahr. Selbst im Supermarkt, früher musste man an Essen riechen, um zu schauen, ist es noch gut. Jetzt schauen wir einfach nur auf dieses plastikeingeschweißte Ding und das ist ein Haltbarkeitsdatum.
Na, wenn man nichts mehr riecht.
Genau, man kann gar nichts mehr riechen. Eine weitere Übung oder insgesamt gibt es eine Achtsamkeitsübung. Das heißt, es geht auch nicht unbedingt darum, nichts zu denken, weil das baut wieder Druck auf. Jetzt darf ich nichts mehr denken. Oh, jetzt kommen aber Gedanken. Sondern einfach nur wahrzunehmen und ja, wertungsfrei einfach mitzubekommen. Oh, spannend. Das sind ganz schön viele Gedanken. Und dann vielleicht einfach den Fokus zu verlagern und zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal ganz langsam 5 Minuten und achte einfach mal nur auf das, was ich höre oder nur auf das, was ich sehe oder nur auf das, was ich rieche. Und gerade mit dem Riechen ist es spannend, zum Beispiel einfach an einen Baum zu gehen und mal auch ein bisschen dran zu reiben. Das aktiviert oft viel, was den Geruchssinn angeht. Oder irgendwas vom Boden aufzuheben und dann mal so richtig mit der Nase rangehen und das richtig nah an die Augen ranholen. Oder auch sich einfach an einen Baum lehnen wie hier und so richtig nah rangehen mit den Augen. Aber es bringt so eine Nähe, das ist so ein bisschen so wie Makroaufnahmen. So Makrofotos sehen ja auch immer wunderschön aus, wo man so eine Blüte ganz nah sieht. Ist was anderes, als wenn man sieht einfach Baum, Baum, Baum und ich bin da so, also ich bin 2 Meter drüber mit den Augen. Aber dann ist es immer so ein bisschen Distanz oder sich auf den Boden zu legen und einfach mal so ein paar Blätter anzuheben. Ich habe immer so eine Isomatte, sieht man jetzt nicht, leg mich auf den Bauch, heb so ein paar Blätter an und dann einfach mal zuzuschauen, gerade im Sommer, was da an unzähligen Insekten langfuselt. Und denen zuzuschauen und zu sehen, jetzt kommt dann die Ameise, jetzt kommt dieses andere, ein Springspinner oder irgendein anderes Insekt, was ich vielleicht nicht mal kenne, jetzt begegnen sie sich, was passiert? Also es ist wie so Hollywood-Filme, die sich da abspielen, zu Millionen gleichzeitig im Wald und wir bekommen das alles nicht mit, weil wir dran vorbeirasen.
Ja.
Also ich hatte das mal, ich war mit Kommilitonen 2 Tage im Wald, da haben wir noch in Berlin gewohnt, Studium, alles hektisch, wir dachten, wir müssen hier raus. Zum Supermarkt gefahren, Essen für 2 Tage gekauft, da gab es nicht mal Google Maps, das heißt, oder gab es glaube ich gerade, das heißt, wir haben da so irgendeinen Waldsee gefunden, gesagt, da fahren wir jetzt hin, Auto irgendwo abgestellt, dann noch da durch die Pampa gelaufen, schwer bepackt, Zelte, Essen, das war's. Da gab es ja kein mobiles Internet, das war gut. Wir haben auch Bücher zu Hause gelassen, es gab nur uns, Essen und den Wald. Und die erste halbe Stunde war uns langweilig. Und dann habe ich eine Ameisenstraße entdeckt. Ich habe, glaube ich, 3 Stunden lang einfach nur diesen Ameisen zugeschaut und dann mal einen Zweig dazwischen gelegt, geschaut, was passiert? Wie gehen die damit um? Und dann mit den Fühlern, was die damit machen. Das ist so faszinierend. Nach 2 Tagen sind wir wieder nach Berlin reingefahren und wir dachten, uns trifft der Schlag. Dachte, warum rennen die Menschen denn so? Was ist denn hier los? Also haben wir irgendwas verpasst? Gibt es irgendwas im Sonderangebot oder gibt es gar nichts mehr zu essen? Oder was ist denn hier los? Das war so ein krasser Kontrast. Und wir haben uns wirklich gefühlt, als ob wir 2 bis 3 Wochen im Urlaub waren. Und das Coole ist, wir haben sogar weniger Geld ausgegeben als sonst in Berlin. Also es war ein Urlaub, 2 Tage. Und es war weniger Ressourcen, die wir verbraucht haben, weniger Geld, was wir ausgegeben haben, als in unserem alltäglichen Leben. Und uns wurden 2 bis 3 Wochen Urlaub geschenkt. Und das ist so, ja, das ist auch so die Reichweite von, was es für mich bedeutet, in der Natur zu sein, im Wald zu sein. Und gleichzeitig lösen sich halt Konflikte einfach dadurch, dass sie Raum bekommen. Im Alltag sind wir oft, ne, wir fahren mit 120 über die Autobahn, wir sehen die Schilder gar nicht, die da stehen. Und auf einem Schild könnte übertragen gesprochen einfach ein Bedürfnis von uns stehen. Das Bedürfnis nach Ruhe, das Bedürfnis nach Klarheit, nach Verbundenheit. Mal nicht noch ein Buch zu lesen oder einen Film zu schauen, sondern einfach zur Ruhe zu kommen oder den Gedanken Raum zu geben, die sich angesammelt haben über den Tag. Also wir brauchen eine Mentalhygiene, kann man sagen. So wie wir uns die Zähne putzen, wir müssen das Gleiche mit unseren Gedanken machen. Also es wirklich steht in dem Buch Digitaler Minimalismus von Cal Newport, kann ich sehr empfehlen. Also wie wenn man sehr viel vor Handys hängt, wie man die Zeit reduzieren kann. Da war ein Abschnitt, es geht darum, dass Forscher herausgefunden haben, dass wir psychisch krank werden, wenn wir nicht genug Zeit mit uns alleine haben. Psychisch krank. Also es ist kein Luxusgut, Zeit für sich zu haben oder zu meditieren. Es ist notwendig, genau wie Zähne zu putzen, um nicht krank zu werden. Es ist wie Essen oder Schlafen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich mir keine Zeit nehme morgens für mich, der Tag ist gelaufen. Ich bin nur getrieben. Und es geht mir genauso wie dem anderen. Und man könnte ja denken, also ich mache 90% des Tages, was ich mache, ist, mich für psychologische Themen zu interessieren, Coachings zu geben, mit Freunden mich auszutauschen im Coaching-Kontext. Also kenne ein paar sehr, sehr gute Coaches. Das heißt, wir unterstützen uns gegenseitig. Ich liebe dieses Thema. Ich bin verrückt danach. Ich mache fast nichts anderes. Und auch mit unglaublich viel Erfahrung und Praxis über inzwischen Jahrzehnte merke ich, dass wenn ich einen Tag mir morgens keine Zeit nehme oder einen Tag geht, aber nach dem zweiten Tag bin ich genauso gestresst wie alle Menschen, die ich da draußen sehe.
Kannst du kurz ein bisschen deine Daily-Routines so beschreiben? Also welche spirituelle Praxis du dort täglich machst, so ungefähr? Das würde mich total interessieren.
Gerne. Es wechselt sich ab, das ist ganz wichtig. Das heißt, es ist ein Chakra, das mache ich, das steht auf dem Plan, jetzt muss ich das durchziehen. Habe ich probiert, hat nicht funktioniert. ich stehe morgens auf, dann setze ich mich meistens erstmal, also gehe ins Bad und danach mache ich oft eine Runde Wim Hof-Atmung. Das heißt einfach holotrophes Atmen, drei Runden, um einfach viel Sauerstoff in den Körper zu bekommen. Habe eine Vollspektrumlampe, die steht direkt neben mir, im Winter zumindest. Im Sommer gehe ich auch oft unmittelbar direkt raus. Das heißt, das Handy bleibt aus, keine Ablenkung, sondern aufstehen, erstmal raus, Umgebungswechsel. Bevor mich alles triggert, oh, die Spülmaschine muss ausgeräumt werden, hier ist das, ah, da muss ich noch aufräumen, hier ist die To-Do-Liste, da steht mein Computer. Nee, 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 nee. Erstmal hinsetzen, das mache ich gerade, ein Timer auf 30 Minuten, Achtsamkeitsmeditation. Das heißt auch, ich sitze einfach, ich mache nichts. Und dann kommen die Reaktionen darauf. Das heißt, dann kommt der Gedanke, ich kann doch nicht hier einfach sitzen, ich muss doch arbeiten. Dann denke ich, spannend. Jetzt kann ich leider nicht aufstehen, diesem Impuls folgen, was ich im Alltag tun würde, unbewusst. Sondern wo kommt denn der Stress her? Was ist der Gedanke dahinter? Ja, wir müssen doch Geld verdienen und sicher und la. Ah, interessant. Teilweise ist es echt eklig, was an Druck kommt. Und dann merke ich, ich bin, aha, der Gedanke ist, es ist gerade unsicher. Kann ich gerade überleben? Gibt es gerade eine Gefahr? Nee, eigentlich nicht. Ah, dann kommt eine tiefere Entspannung. Plötzlich öffnet sich das Herz und es kommt wirklich so, irgendwelche tollen Hormone, die ausgeschüttet werden, Glückshormone. Ich merke, oh, tut das gut. Und allein da kann schon sein, dass ich Punkte sehe, ne, so Angstantreiber, dass wenn ich denen im Alter gefolgt wäre, wäre ich völlig in die falsche Richtung gerannt. Vielleicht für Monate. Hätte irgendwas gemacht aus einer Angstmotivation heraus. Das kann nie gut gehen. Dann löst sich das und oft kommt dann einfach eine ganz einfache Lösung für was, dass ich merke, oh, ich muss gar keine stundenlange Recherche machen. Ich habe ja schon das eine Software-Tool auf meinem Rechner, was völlig ausreicht als eine Möglichkeit. Genau, das heißt, da sitze ich 30 Minuten, schaue auch, was kommt an Gedanken an die Oberfläche, was kommt an Gefühlen, wo habe ich Widerstand dagegen. Auch das darf dann da sein. Oh, anscheinend unterdrücke ich dieses Gefühl. Jetzt denke ich, die Blockade, ich sollte das nicht unterdrücken. Wow, ist das viel Stress. Ah, was, wenn ich das unterdrücken zulasse? Ah. Tut schon besser. Und danach gehe ich dann meistens direkt raus, wenn ich es schaffe. Heute habe ich es nicht geschafft. Das heißt, da war der Drang, mich an den Schreibtisch zu setzen, zu groß.
Dafür bist du es ja jetzt.
Genau, dafür bin ich es jetzt. Das tat sehr, sehr gut. Deswegen bin ich extra auch vor dem Interview eine Stunde eher rausgegangen. Und da gebe ich dann einfach dem Raum in mir, was einfach an die Oberfläche kommt. Das heißt, wenn mich ein Thema beschäftigt, das kann jetzt auch viel mit der Arbeit sein, einfach was steht als nächstes an, was sind die nächsten Schritte. Ich habe halt nicht so Beamten repetitiv, ich mache jeden Tag das Gleiche, sondern es ist eigentlich sehr viel Innovation. Das heißt, da brauche ich einfach auch viel Zeit damit, dem einfach Zeit und Raum geben, so wie mit einem guten Freund, einfach im Dialog mit mir selbst. Das heißt, mir selbst zuhören, verschiedenen inneren Anteilen zuhören, zu schauen, was will mein Herz. Was gibt es vielleicht an wahrgenommenen Konflikten oder wo ich denke, das geht aber nicht, weil X, dann sagt mein Herz, lass uns das machen. Und dann kommt der Verstand und sagt, bloß nicht da, das kostet viel zu viel Zeit oder ah, das will ich nicht, das raubt uns die Freiheit. Und dann zu schauen, was sind die Bedürfnisse dahinter, was braucht es, wie kann das funktionieren, steht das jetzt an? Und genau, abends nochmal das Gleiche, nur dass ich mich vorm Schlafen gehen 30 Minuten hinsetze, um einfach runterzukommen und da meditiere ich nochmal. Und oft eben auch mit Binaural Beats oder mit bilateraler Stimulation. Also ich bin ja selbst Tontechniker studiert und hat mich nicht so begeistert, was es gibt an Musik im Entspannungsmusikmarkt. Also es fiel so, denke ich, ja, ist okay, aber irgendwie nicht meins. Und bin da schon über 10 Jahre dran, auch zu schauen, dass ich meine eigene Musik mache, und eben auch bestimmte psychoakustische Technologien, bestimmte Frequenzen und so weiter, die einfach eine sehr wohltuende, starke Wirkung haben. Und da gibt es auch eine Technologie aus der Traumatherapie. Das heißt, alles, was nicht verarbeitet werden konnte im Hirn, kann sich sanft und einfach lösen. Stellst du dir so vor wie einen Eisblock, kalt, hart, unangenehm. Und den stellen wir in die Sonne und der kann einfach abschmelzen. Und das funktioniert bis hin zu Panikattacken. Oder wirklich, also je größer der Stress, desto schneller schmilzt es weg. Und das unterstützt mich auch sehr dabei, dass ich merke einfach, ne, das ist auf einer neurobiologischen Ebene. Ist nicht auf der psychischen Ebene, sondern es macht wirklich was im Gehirn. Also es sind wirklich chemische Prozesse. Oder ich bin da kein Experte, aber es hat nichts,
Hormone,
ich muss nicht drüber nachdenken.
die sich dann auch bilden und also chemische Prozesse im Körper, die angesprochen werden.
Ja.
Ich weiß.
Ja. Genau, und das ist so meine Praxis im Moment. Eisbaden ist teilweise mit dabei. Gerade drücke ich mich davor, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich will ich es jeden Tag machen. Das letzte Mal war, glaube ich, vor über 2 Wochen. Genau, das heißt, ganz wichtig dabei ist es auch immer einen. Klar, wenn alles perfekt läuft, dann hätte ich jeden Tag meine Liste und könnte ein Häkchen dran setzen, mir auf die Schulter klopfen und sagen, wow, das habe ich
Funktioniert
wieder toll
nicht.
gemacht. Genau, und die Realität ist, ich gebe mein Bestes, ich scheitere oft und gerne und lasse mir den inneren Druck einfach wegzudenken, ich müsste irgendwas tun, um ein besserer Mensch zu sein. Keine Ahnung, weil da wird es dann oft schnell leer, wenn man überlegt, warum mache ich mir eigentlich den Druck? Und lass mich da einfach so sein, wie ich bin.
Ja, das ist viel, wenn du das über deine täglichen Routinen sprichst, dann ist es eigentlich auch so, wie du über das Waldbaden sprichst oder alles. Das ist ganz viel Wahrnehmung. Wahrnehmung, das, was im Innen kommt für Gefühle und Gedanken und immer wieder ganz achtsam sein, aber auch was im Außen beim Waldbaden kommt. Die Vögel, was sagen die mir jetzt? Ne? Das ist eigentlich ganz große Wahrnehmung und Achtsamkeit, was dich auch irgendwie in die Ruhe bringt und in die Gelassenheit. So spüre ich das.
Ja, das stimmt. Und ich finde, Wahrnehmung ist auch ein extrem zentraler Punkt, der häufig übersehen wird, weil wir erfahren unser Leben durch unsere Sinneskanäle. Und es wird fast nicht drüber gesprochen. Also es ist so, das, was wir wahrnehmen, die Objekte in unserer Wahrnehmung, da gibt es ganze Bücher voll mit. Aber zu schauen, was nehme ich überhaupt wahr? Was ist gerade für mich präsent? Vertraue ich meiner Wahrnehmung oder tue ich das ab und denke, ach, das ist doch Blödsinn und was bilde ich mir da schon wieder ein? Na, das ist doch das Wichtige. Das ist wie so ein bisschen wie in Matrix in einem Film. Aufzuwachen mit dieser schönen Pille und zu merken, ich bin gleichzeitig in der Matrix und ich sehe auch den Quellcode. Und ich weiß, der Quellcode ist hinter meine Wahrnehmung schauen, so gesehen, oder mir bewusst machen, dass alles gefärbt ist durch meine Wahrnehmung. Wenn ich mir die Augen zuhalte, ist die Welt immer noch da. Sie ist noch nicht mehr in meiner Wahrnehmung. Und eben mit so Tools für innere Transformation kann ich so gesehen meinen eigenen Quellcode umschreiben. Dadurch ändert sich meine Wahrnehmung. Also ein bisschen so wie, erst höre ich die ganze Zeit Schlager am Radio, dann fällt mir auf, da ist ja ein Radio. Da ist ja so ein Ding zum dran drehen. Das hat mir niemand gesagt. Ich dachte, Schlager, ich muss mein ganzes Leben Schlager hören. Und die Lautstärke kann ich auch noch ändern. Das wird ja immer besser. Und dann stelle ich einen anderen Sender ein. Ich würde es jetzt auf Jazz wahrscheinlich einstellen. Dann drehe ich die Lautstärke ein bisschen hoch oder runter und merke, oh, viel besser. Und das ist eine Metapher auch dafür, wie ich mein Leben gestalte. Das heißt, wenn ich merke, da läuft irgendwo Schlager in meinem Leben, lass mich mal in den Wald gehen oder erstmal innehalten. Ich suche mir das unterstützende Umfeld oder das habe ich inzwischen aufgebaut. Ich hinterfrage erstmal, muss das Schlager laufen, bevor ich mein Leben darum arrangiere, dass da jetzt Schlager ist und ich Schlager hasse. Und oft ist es viel leichter, als man denkt, einfach einen anderen Sender einzustellen. Und ganz, ganz wichtig, erst innerlich. Das heißt, wenn wir denken, ich muss die Welt verändern, die Welt zeigt mir nicht das, was ich will, also nehme ich das Brecheisen und irgendwie kriege ich sie platt. Das funktioniert nicht. Aber zu merken, das ist nur aufgrund meiner Wahrnehmungsfilter. Ich glaube daran, dass das ein Problem sein muss. Oder ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es, keine Ahnung, dass ich mehr Geld verdienen könnte oder gesünder sein könnte oder weniger wiege oder in einer erfüllenden Partnerschaft ist. Ja klar, zeigt sich das dann im Außen. Und das ist auch mal das, was nicht so viel Spaß macht, zu merken, oh, es hat gar nichts mit den anderen zu tun. Ich nutze die als Ausrede oder als Begründung und halte auch dran fest, das fängt bei mir an.
Ja,
Und
ne.
zu merken, ich habe die freie Wahl und vielleicht erlaube ich mir selbst eine erfüllte Partnerschaft oder vielleicht erlaube ich mir, mich gesünder zu ernähren, mehr Sport zu machen oder mehr zu verdienen. Und spannend, wenn ich es mir erlaube, kommen plötzlich die Möglichkeiten dafür ins Leben. Aber dann ist es nicht ein aktives Tun, sondern ich habe nichts gemacht und jetzt passiert das von alleine. Also so kommt es mir dann oft vor. Ja, und dann ist es so schnell neue Normalität, dass man sich dann denkt, wie habe ich jemals in diese winzige Box gepasst? Ich dachte echt, ich muss mein Leben lang Schlager hören oder angestellt sein oder Beamter sein oder in einer Beziehung verbringen, die mir nicht gut tut oder was auch immer so unsere Themen sind. Aber das ist so wie so eine Matratze, die man sich online bestellt. Dann wird die geliefert, du machst den Karton auf, du kriegst sie nie wieder rein.
Ja. Ja, und ich habe aber das Gefühl, dass gerade jetzt so eine Zeitqualität ist, wo das alles ins Bewusstsein kommt und dieser Schalter irgendwie gar nicht mehr anders gedreht werden kann. Das sagt, ja. Also ja. Wenn ich nur denke, was ich heute schon gemacht habe, wo ich dachte, oh, ich will demjenigen einen Gefallen tun, ich kann es nicht mehr. Es ist nicht mehr stimmig, ja. Und dann geht man einfach den neuen Weg. Unsere Interviewzeit ist schon zu Ende. Ich wollte eigentlich mit dir noch über dein Projekt hier, über dein Netzwerk sprechen, Empowerment Next Netzwerk. Das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Vielleicht magst du einfach nochmal jetzt den Kongressteilnehmern vielleicht noch was auf den Weg geben, was dir wichtig ist oder so generell, was ich einfach jetzt noch vergessen habe zu fragen. Jetzt hast du nochmal den Raum, der einfach ein paar Impulse noch zu geben.
Ja, sehr gerne. Eigentlich würde ich gerne zusammenfassen, weil ich glaube, es waren so viele Punkte, dass ich nicht noch was oben drauf packe. Also der erste wichtige Punkt, sich einfach ein Umfeld zu suchen, das unterstützend ist. Das ist das Wichtigste, was ich überhaupt sagen kann, weil ja, mit anderen Menschen ist es einfach leichter. Das wäre übrigens auch das Authentic Network.
Ach so.
Genau, das ist daraus entstanden, dass nach Workshops Leute immer meinen, so, aber wo gehe ich denn jetzt hin? Ich habe das nicht in meinem Alltag. Und irgendwann habe ich dann, ich wusste nicht, wo kann ich die Menschen hinschicken? Und dann dachte ich irgendwann, okay, dann biete ich das halt an. Mit klopfendem Herzen, weil ich finde es genauso schön. Genau, der zweite Punkt, Waldbaden oder einfach mentale Hygienezeit für dich ist kein Luxus. Das ist ein Grundbedürfnis. Das ist unglaublich wichtig, um nicht funktionieren zu können, weil funktionieren funktioniert nicht, sondern um seinem Herzen zu folgen und um im Einklang mit dem Leben zu leben, statt dagegen zu kämpfen und einfach mitzubekommen, was steht gerade für mich an, was nicht. Deswegen ja ein sehr einfacher Weg, auch wenn es 5 Minuten morgens sind, die man sich hinsetzt und einfach mal reinspürt. Ne? Das muss kein großes Ding sein. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich gesagt habe, ich setze mich morgens eine halbe Stunde hin und ich hatte Angst davor. Ich bin oft genug am Fluchen und habe keine Lust drauf und mache es trotzdem. Aber das ist wie 180 Kilo Gewicht stemmen im Fitnessstudio. Man muss hinwachsen. Das heißt einfach zu schauen, was sind so die winzig kleinen Schritte, die mir gut tun. Das ist viel hilfreicher als der große Masterplan, den wir nie umsetzen und uns dann selbst auspeitschen, weil wir es nicht schaffen, weil es unmöglich ist. Einfach so, was sind minimale Sachen, die ich machen kann? Vielleicht morgens 2 Minuten tief atmen. Einfach nur das. Und wenn das funktioniert, vielleicht auf 2 Minuten 30 zu gehen oder vielleicht zu sagen, vielleicht mache ich das abends nochmal. Vielleicht lege ich eine Stunde vorm Schlafengehen das Handy mal beiseite. Und das mache ich 30 Tage. Und wenn das funktioniert, dann kann ich weiterschauen. Und genau das Thema Natur tut gut und auch 5 Minuten reichen schon aus. Also lieber 5 Minuten im Wald als gar nicht. Weil das wäre auch ein Punkt mit Waldbaden. Sympathikus und Parasympathikus kommen in den Ausgleich. Das heißt, Waldbaden macht die Müden munter und die sehr aktiv sind, uns fährt es runter und es bringt es in den Ausgleich. Das heißt, Wald tut einem immer gut. Deswegen auch, ne? Die Japaner haben das sehr stark erforscht, die Wirkung auf unseren Körper, wenn wir in der Natur sind. Deswegen der Spruch, Natur tut gut, ist inzwischen wissenschaftlich begründet. Deswegen nennt sich das Ganze auch Waldbaden, weil die Japaner reden gerne so blumig und die haben das unter diesem Namen erforscht. Genau, das wären so die 3 größten Punkte.
Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Danke für diese wunderbaren Impulse und ja, schön, dass du dabei bist.
Danke dir auch. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Und ja, toll, dass ihr den Kongress anbietet.
Ja, gerne. Dann viel Spaß im Wald noch beim Waldbaden.
Danke gleichfalls.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.